Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid heute Morgen. Schön, dass ihr bei YouTube dabei seid. Vielen Dank an alle, die gestern beim Arbeitseinsatz geholfen haben. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Veränderung gesehen ums Haus herum. Vielen Dank für die viele Zeit, die wir gestern hier verbracht haben. Jedenfalls ist es schön, miteinander zu arbeiten am und im Gemeindehaus. Also wenn im Frühjahr der nächste Arbeitseinsatz ansteht, dann sei ruhig dabei. Du musst nicht von 9 bis 17 Uhr da sein, sondern so, wie du kannst, mit dem, was du kannst. Und hier ist für alle Begabungen einfach was zu tun. Das ist schön, dass wir miteinander unser Haus einfach schön halten können. Ich lese uns Gottes Wort aus der Bibel, aus dem ersten Teil, stimmt gar nicht, aus dem zweiten Teil der Bibel, nämlich aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeitern: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Also einen jungen Mann, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Also auch als junger Mann kann man an das ewige Leben denken. Das ist nicht erst relevant, wenn man steinalt ist. Und kämpfe den guten Kampf des Glaubens, das ist nicht nur was für Altgediente, sondern für junge Leute eben auch tatsächlich den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Das wird uns an diesem Sonntag beschäftigen und nächsten Sonntag nochmal. Später schreibt Paulus Folgendes an Timotheus in seinem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das war zumindest einmal ein Beerdigungstext für eine Beerdigung, die ich gehalten habe. Gut, wenn man das sagen kann, wenn das andere Menschen sagen können, wenn man verstorben ist, dass das so gewesen ist. Aber gut, wenn man das im eigenen Leben sagen kann: Hey, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe Glauben bewahrt. Und dazu will uns Jesus helfen, dass wir diesen guten Kampf kämpfen und dass wir in allen Herausforderungen unseres Lebens tatsächlich den Glauben bewahren, das Vertrauen zu Jesus bewahren und den Lauf vollenden, nicht irgendwann abbrechen, weil uns die Puste ausgehen, sondern den Lauf ehrlich vollenden, bei Jesus bleiben. Paulus war ganz offensichtlich einer, der gekämpft hat. Der hat nicht für sich gekämpft, sondern der hat für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus, für Jesus gekämpft in dieser Welt. Und das hat er tatsächlich getan bis zum Tod. Paulus ist nicht die Puste ausgegangen, sondern bis zum Ende seines Lebens ist er Jesus treu geblieben. Und es gibt viele solcher Glaubensväter und Glaubensmütter, also Menschen, die Vorbilder sind im Glauben, die das tatsächlich auch getan haben. Sie haben den guten Kampf gekämpft. Und Jesus will das, dass wir so leben. Jesus will das, dass wir uns nicht einfach ergeben, sondern Jesus will, dass wir den guten Kampf kämpfen mit ihm. Hebräer 11, Vers 34, auch aus dem Neuen Testament. Wer von euch die ökumenische Bibellese liest, der war die letzten Wochen mit dem Hebräerbrief dran. Und im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 34 steht: Stark sind sie geworden, im Krieg haben Heere feindlicher Völker in die Flucht geschlagen. Paulus spricht hier nicht etwa von römischen Soldaten, sondern er spricht von Menschen, die im Glauben geblieben sind. Und diese Menschen haben tatsächlich auch feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Diese Menschen, bei denen Gott sichtbar war, Menschen, die Gott treu geblieben waren, die Gott an erster Stelle in ihrem Leben gestellt haben, diese Menschen haben tatsächlich Heere feindlicher Völker in die Flucht geschlagen. Stark sind sie geworden im Krieg. Diese Menschen sind stark geworden, vielleicht wirst du aber immer schwächer. Vielleicht merkst du, du hast überhaupt gar keine Kraft zu kämpfen. Sie sind stark geworden und du fühlst dich umzingelt von Widerständen, umzingelt von Situationen, denen du dich nicht gewachsen fühlst. Und du gibst so leicht den Kampf verloren. Sie sind stark geworden und du bist verletzt, du bist verwundet, du bist entmutigt und vielleicht auch verwirrt. Eigentlich ist es Zeit, wieder auf die Beine zu kommen. Es ist Zeit, auf die Beine zu kommen. Heute Morgen in diesem Gottesdienst, wir haben das gehört mit den Scherben, das war schön. Nicht nur ein Scherbenhaufen in deinem Leben, sondern aus Scherben kann was sehr Schönes, Buntes werden. Es ist Zeit, dass der Glaube an Jesus Christus ganz praktisch wird. Dieser Glaube an Jesus Christus ist nicht nur wichtig und relevant hier im Gottesdienst, dass wir Menschen haben, die uns mögen und die uns unterstützen und so ein Stückchen zu Hause haben, sondern dieser Glaube ist wichtig und relevant für deinen und meinen Alltag, für deine und meine Herausforderung, in der wir stecken. Dieser Glaube an Jesus Christus ist relevant in den Kämpfen unseres Alltages, in denen wir sterben. Indem wir leben und nicht unbedingt sterben. Kämpfen und gewinnen. Also wie geht das? Wie geht das, dass du in deinem Leben kämpfst? Und wie funktioniert das, dass du in deinem Leben auch tatsächlich gewinnst und nicht auf dem Rückzugsgefecht bist und nicht einfach nur alle Viere von dir streckst und auch nicht sagst, hey, lasst mich alle in Ruhe, ich pack das nicht mehr. Jakob, ein Mensch aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, er zeigt uns, wie man kämpft, ohne aufzugeben. Jakob zeigt uns, wie man gewinnt. Und es lohnt sich, diese Geschichten von Jakob zu lesen. Ich lese uns aus dem Propheten Hosea. Und Hosea erinnert die Menschen, die eine schwere politische Zeit überstanden haben, und die in einer Zeit leben, wo ehrlich enorm viel durcheinander und enorm viel Stress ist, erinnert diese Menschen im Auftrag Gottes an so einen Glaubensvater, nämlich an Jakob. Ich lese aus Hosea 12 die Verse 4 bis 5. Im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen, man kann auch übersetzen, an der Ferse gehalten. Und als er stark war, kämpfte er mit Gott. Und er kämpfte mit einem Boten und bezwang ihn. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Im Bethel fand er ihn und dort begann er mit uns zu reden. Dieser Jakob hielt die Ferse seines Bruders. Jakobs war Zwillingsbruder, also es gab noch so einen, so eine Zwillingsgeburt ist immer eine spannende Geschichte. Und Esau, sein Bruder, war der Erstgeborene. Und es muss für die Hebamme schockierend gewesen sein, als sie sieht, Jakob der Zweite hält die Ferse des Erstgeborenen fest. Also erst kommt Esau und dann kommt Jakob und er hält sich hinten am Fuß fest. Eine nette Komplikation. Gut, dass ich nicht Hebamme bin und du auch nicht. Es gibt schwere, schwierige Situationen. Das war so eine schwierige Situation. Und Hosea erzählt diese Geschichte viele, viele Jahrhunderte später. Und die Leute fragen sich vielleicht, hey, unsere Situation heute, die ist schwierig. Warum erzählst du uns eine Geschichte von einer schwierigen Geburt? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit unseren Kämpfen zu tun? Was hat das mit deinen Kämpfen in deinem Alltag zu tun? Was Hosea hier im Auftrag Gottes sagt, ist ganz eindeutig, nämlich, hier ist ein Mann, der gierig ist nach Gott. Hier ist ein Mann, der gierig ist nach Gottes Segen. Der ist gierig, der will erleben, er will das erleben, was Gott für ihn vorhat. Um den Segen Gottes kämpfend kommt Jakob zur Welt. Und das sollen wir miteinander heute Morgen hören. Du sollst dich nicht ergeben. Du sollst dich nicht deiner Situation ergeben, sondern gierig sein nach dem, was Gott vorhat. Gott hat einen Plan in deinem Leben und der ist lange noch nicht zu Ende. Der ist nicht einfach zu Ende, weil du den Horizont nicht mehr siehst. Der ist nicht zu Ende, weil du nichts mehr siehst, sondern Gott hat einen Plan und du und ich, wir sollen gierig sein, diesen Plan zu erkennen und Gottes Plan tatsächlich zu leben in dieser Welt. Es ist so, als wenn dieses Kind sagen wollte, hey, wenn du die Fülle Gottes nicht haben willst, ich will sie. Mach Platz, Esau. Ich will das, was Gott für mich hat. Ich will Gottes Segen kriegen. Und so in dieser Einstellung sollten du und ich leben. Sein ganzes Leben lang wollte Jakob das Erstgeburtsrecht haben und den Segen Gottes haben und den Segen seines Vaters haben. Jakob war nicht einfach nach dem doppelten Segen her. Er war nicht einfach nach der doppelten Portion Besitz seines Vaters her. Auch nicht nach der Verheißung des Landes. Das hat Jakob bewiesen, als er 14 Jahre lang für seinen Onkel Laban schuften musste. Jakob wollte mehr. Jakob wollte nicht einfach Besitz. Jakob wollte nicht einfach ein cooles, gelingendes Leben. Jakob wollte nicht einfach seine Pläne durchdrücken, sondern Jakob wollte Segen Gottes. Jakob wollte das erleben, was Gott für ihn bereithält. Jakob wollte Segen Gottes haben und er bekam ihn. Und Jakob kam tatsächlich in den Stammbaum von Jesus, dem Messias. Jakob wollte den priesterlichen Segen haben und er bekam ihn. Jakob wurde zum Priester seiner Sippe und dieser Jakob konnte segnen. Jakob konnte segnen. So will Gott segnen. Und so will Gott dich segnen. Er will so segnen, dass Gottes Plan in deinem Leben zur Verwirklichung kommt. Er will so segnen, dass du ein Segen sein kannst für deine Familie. Er will dich so segnen, dass du in deiner Situation total den Unterschied machen kannst. So will Gott segnen. Genauso will Gottes Segen unter uns Menschen sein. Gott sucht Menschen. Auch heute Morgen unter uns, auch da, wo du bist, Gott sucht Menschen, denen es nicht nur um das Erreichen der eigenen Pläne geht. Es gibt mehr, viel mehr, als dass du dich darum drehst, dass du irgendwann mal eine schöne große Wohnung hast oder irgendwann mal Eigentum hast. Es geht viel mehr als darum, dass du ein schickes Auto fährst, irgendwann mal ein schickes Auto hast. Es geht viel mehr um viel mehr als darum, dass du irgendwann mal die Karriereleiter ergreifst und irgendwann mal die Karriereleiter hochgehst. Es geht viel mehr als darum, dass du ordentlich viel freie Zeit hast. Gott sucht Menschen, die sich nach seinem Segen sehnen. Gott sucht heute Morgen Menschen, die sich nach seinem Segen sehnen. Und zwar einen Segen, den sie nicht selber verbrauchen wollen, sondern um einen Segen, der Menschen zum Werkzeug macht in dieser Welt, nämlich um zu einem Segen für andere. Wir sollen ein Segen sein für andere Menschen. Das ist das, was enorm hilfreich ist in deiner Familie. Das ist genau die Einstellung, die enorm hilfreich ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen bereit sind, ihr Leben hinzugeben an Gott, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt und ein Segen ist, ein positiver Einfluss ist für andere Menschen. Gott sucht Menschen, denen es nicht um sich selbst geht, sondern er sucht Menschen, die bereit sind, ein Leben für Gottes Pläne zu führen, die kämpfen für die Verwirklichung von Gottes Plänen. Das ist Gottes Traum für dich. Gottes Traum für dich ist, dass du kämpfst für die Verwirklichung von Gottes Traum in deinem Leben. Das wäre und ist eine interessante Frage für dich, mit der du dich unbedingt beschäftigen musst. Was ist Gottes Traum für dich? Vielleicht sagst du ja, mein Leben ist ein Albtraum. Gott hat nicht einen Albtraum für dich vorgesehen. Was ist Gottes Traum für dein Leben? Ja, sagst du, wüsste ich ja gerne. Ich weiß aus Erfahrung, wenn du Gott Fragen stellst, dann wird Gott diese Fragen beantworten. Wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich möchte kämpfen für deinen Plan in meinem Leben und ich möchte dafür kämpfen, dass dein Plan in meiner Familie geschieht, dann wirst du merken, wie Gottes Plan sichtbar wird, wie Dinge sich in deinem Leben zusammenrückeln, wie Situation und Horizonte, Türen sich öffnen und du wirst staunen, wie Wege sich öffnen, von denen du heute gar keine Ahnung hast, auf deinem Platz. Du siehst vielleicht gar keinen Horizont, aber Gott hat einen Horizont für dich. Gott möchte, dass du deine Pläne ihm gibst und dass er dir seine Pläne gibt. Und das wird er tun. Jakob lebte für Gottes Pläne. Seine Hand an Esaus Ferse war eine eindeutige Botschaft. Ich will kämpfen und siegen. Ich will packen und widerstehen. Ich will, dass Gottes Hand auf mir liegt. Ich will seinen Segen um jeden Preis. Ich will ein Segen sein. Und das ist genau die Einstellung, die Jesus heute Morgen bei dir und bei mir motivieren will, dass das Kämpfen um das eigene Recht aufhört, dass das Kämpfen um die eigenen Pläne aufhört. Gott hat einen Plan für dich. Und es wäre so schön, wenn du sagst, okay, ich will aufstehen und kämpfen, aber für deine Pläne. Ich will packen und widerstehen, damit deine Pläne zur Vollendung kommen. Ich will Gottes Hand auf mir. Ich will Gottes Hand auf mir. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie sich das anfühlte, wenn vielleicht so ganz liebevoll die Hand deiner Mutter auf dir war früher. Oder wenn ganz liebevoll hoffentlich die Hand deines Vaters auf dir war. Gottes Hand will auf dein Leben. Das ist sein Segen, das ist seine Fürsorge, das ist seine Vorsorge und das ist seine Versorgung für dein Leben. Gottes Hand auf dir. Jahrelang kämpfte Jakob darum, Gottes Segen zu bekommen. Und so sollten wir kämpfen. Wenn wir nicht nach Jesus hängen, hungern, wenn wir nur in den Himmel kommen wollen, uns nicht mit den Nöten anderer Leute belästigen werden und wollen, dann haben wir nichts, wofür wir kämpfen wollen. Frage an dich, ganz ernst gemeint, wofür kämpfst du? Wofür kämpfst du? Ich meine nicht für deine eigenen Rechte. Dafür wurde genug gekämpft in den letzten 1,5 Jahren. Das will ich heute Morgen nicht nochmal thematisieren. Habe ich letzten Sonntag. Wofür kämpfst du? Wofür kämpfst du? Hungerst du nach Jesus? Willst du seine Nähe erleben? Willst du sein Wort hören für dein Leben? Willst du kämpfen für das, wofür es sich wirklich lohnt? Es ist zu wenig dafür zu kämpfen, dass man dich zur Ruhe lässt. Es ist zu wenig dafür zu kämpfen, dass du dein Recht kriegst. Es gibt so viele Menschen, die kämpfen nicht, weil sie kein Ziel haben. Welches Ziel hast du? Wofür stehst du morgens auf? Wofür sagst du, hey, dafür lohnt es sich, dass ich die Ärmel aufkrempel und dass ich mich da richtig reinknie? Ihr jungen Leute mit, was weiß ich, 14-, 15-Jährige sitzen hier, 20-Jährige sitzen hier, 35- und 40-Jährige, alle noch jung, sage ich mal. Wofür kämpft ihr? Wofür steht ihr auf? Und so die 50, 60, die 70, 80-Jährigen, wofür kämpft ihr? Wofür steht ihr auf? Was ist euer Ziel? Ich bin ja noch nie in meinem Leben 70 oder 80 gewesen, aber ich stelle mir das so vor für mich, 70 und 80, ich will immer noch fürs Leben kämpfen und nicht nur für mich, sondern ich will was bewegen. Ich will Segen bewegen. Segen bewegen in dieser Welt und in dieser Gemeinde und in dieser Stadt. Es gibt so viele Christen, die kämpfen nicht, weil sie kein Ziel haben. Wofür kannst du denn kämpfen? Du kannst dafür kämpfen, dass du deine Lieblingssünde los bist. Vielleicht springst du pausenlos an die Decke, wenn irgendwas passiert. Vielleicht kriegst du manche Sachen im Internet nicht geregelt. Vielleicht kriegst du dein Handy gar nicht aus der Hand. Vielleicht bist du so wahnsinnig zornig und du kommst mit deinem Zorn nicht mehr runter. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die nicht kämpfen und die immer klein beigeben und du sagst zu Hause, was bin ich dumm? Warum kämpfe ich nicht mal? Ja, warum kämpfst du nicht mal? Du könntest mit Gottes Kraft deinen inneren Schweinehund überwinden. Du könntest mit Gottes Kraft deine Arbeit anpacken und hättest keine Angst vor morgen. Du könntest mit Gottes Kraft in deiner Familie so viel Gutes bewirken und müsstest dich nicht zurückziehen. Du könntest mit Gottes Kraft an deinem Charakter arbeiten und nicht mehr sagen, ich bin eben so. Wir hatten so ein interessantes Thema in dieser Woche im Jüngerschaftskurs, Heiligsein, Heiligung. Ich musste erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet. Das bedeutet, Jesus steht drauf und Jesus ist drin. Und ich kann mir nicht mehr leisten, meinen Ärger einfach rauszuhauen, zornig zu sein, weil ich das schon immer war. Ich kann mir das nicht mehr leisten, immer zu spät zu kommen, weil ich sowieso immer zu spät komme. Ich kann mir das nicht leisten, einfach launisch zu sein, weil das einfach nicht zu Jesus passt. Jesus steht drauf und Jesus ist dran. Das ist das Abenteuer der Heiligung. Heiligung ist nichts für alte Leute, die nichts mehr zu tun haben. Sondern das ist das spannendste Thema unseres Lebens, dass Jesus durchscheint. Wofür kämpfst du? Kämpfst du, dass Jesus endlich in deinem Leben sichtbar wird? Dann kämpfst du nicht gegen dich, sondern du gibst Jesus eine Chance, dich zu erleuchten und zu durchleuchten. Also sag nie mehr, ich bin eben so. Jeder, der kämpft, kann den großen Sieg erhalten. Wenn du nicht kämpfst, wirst du nicht siegen. Aber wenn du kämpfst, wenn du mit Jesus aufstehst, dann wirst du siegen. Und dann wird man nicht mehr auf deiner Seele herumtrampeln. Dann wirst du dich nicht mehr als kleines Licht fühlen. Dann wirst du dich nicht mehr als Nummer fühlen. Dann wirst du nicht einfach jemand sein, der sich eben irgendwie in sein Leben ergibt. Nein, das wirst du nicht tun. Jeder, der kämpft, kann den großen Sieg erhalten. 14 Jahre lang hat Jakob für seinen Schwiegervater und Onkel Laban geschuftet. 10-mal hat Laban Jakobs Lohn verändert. Aber Jakob wurde reich. Der ist nicht untergegangen angesichts seiner Widerstände, die er hatte. Gar nicht. Sondern Jakob wurde stark und Jakob wurde reich. Jetzt sagt Gott nicht, hey, du wirst reich. Aber er sagt, du wirst stark. Du wirst stehen. Du wirst die Wahrheit erleben, dass Jesus auferstanden ist und in dir lebt. Steh auf und ergebe dich nicht. Jakob hat erlebt, dass Gottes Hand auf ihm ist. Und du sollst erleben, ob du hier 15, 13, 12 oder 80 bist, du sollst erleben, dass Gottes Hand auf dir ist. Labans Söhne wollten ihn töten, er stiehlt uns arm. Das war eine glatte Lüge. Und es gibt so viel Lügen um dich herum, Dinge, die Leute über dich gesagt haben, zu dir sagen, was irgendwie in dein Leben gesickert ist. Aus dir wird nichts, das kannst du nicht, das wirst du nie schaffen, du bist immer noch derselbe, ich habe dir vertraut und du hast mein Vertrauen missbraucht. Und in dir ist irgendwie aber sicher eingesickert, mit mir wird nichts. Doch es wird unbedingt. Unbedingt. Jakob hat gekämpft und Jakob stand und Jakob bekam Angst. So gut, dass wir in der Bibel lesen von Glaubensvätern und Glaubensmüttern, die es mit der Angst bekommen haben, obwohl sie kämpfen, obwohl sie Siege erlebt haben. Jakob bekam es mit der Angst zu tun und vielleicht steckst du hier heute Morgen und du steckst gerade in so einer Situation und hast es auch mit der Angst zu tun. Jakob bekam Angst um seine Familie. Mitten in der Nacht sprach Gott zu ihm. Und wir lesen das im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 3. Der Herr aber sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Vorfahren und zu seiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Solltest du es heute Morgen gerade mit der Angst zu tun bekommen haben? Solltest du hier sitzen und solltest tatsächlich feststecken, lass es dir sagen, Gott sagte, ich will mit dir sein. Und Jakob ging, der hat sich nicht eingegraben, sondern er ging. Jakob ging zu Gottes Zeit auf Gottes Ruf hin und mit der Verheißung der Zusage Gottes im Ohr, ich will mit dir sein. Er tat Gottes Willen, er ging und stand auf. Er hat ein klares Wort von Gott bekommen und hat das 1:1 umgesetzt. Er hatte Hunger nach Gott, er betete ihn an und er gehorchte ihm und plötzlich ging alles schief und vielleicht sagst du, ja, genauso ist das gerade in meinem Leben, irgendwie gingen die Dinger schief. Wie kommt das? Gott hat mehr vor. Nimm das mit heute Morgen. Gott hat mehr vor als das, was gerade als letztes in deinem Leben zerplatzt ist. Vielleicht ist dein Arbeitsplatz ein Scherbenhaufen. Vielleicht ist deine Familie ein Scherbenhaufen. Das, was du so gerne aufbauen wolltest, ist nicht so geworden. Vielleicht ist dein Hauskreis irgendwie so ein Scherbenhaufen. Vielleicht ist deine Gesundheit ein Scherbenhaufen und du denkst, wie kann das sein? Gott hat mehr vor als das, was gerade geplatzt ist oder gerade eben bebt. Esau kommt, Jakobs Bruder. Und Jakob kriegt's mit der Angst zu tun vor Esau. 400 Leute, das ist mal nicht wenig. Und Jakob ist mit seinem ganzen Besitz unterwegs. Und Esau kommt mit 400 bewaffneten Leuten zu ihm. Und das klingt nicht nach einer netten Versöhnungsfeier. Das klingt nicht nach einer netten Familienfeier. In meiner Familie war noch, glaube ich, nie ein bewaffneter Heiligabend dabei. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich hatte auch noch nie eine Waffe. Jakob teilt seine Karawane in mehrere Abteilungen. Ein Teil schickt er weg in Sicherheit. Und seine beiden Frauen, die 11 Söhne und die Dienerin seiner Frau, die schickt er ganz weit weg über den Bach Jakob. Und er bleibt allein zurück. Und dieses allein zurück, das ist schwierig. Wenn du in deinen Situationen alles bricht, deine Familie knirscht, deine Gemeinde ist nicht so, wie du dir das vorstellst, dein Hauskreis nicht, deine Gesundheit nicht. Jakob schickt alle weg und bleibt allein. Das ist immer schwierig. Stellen wir uns mal Jakob vor. Dieser Jakob geht einsam auf und ab und er fleht zu Gott und er weint vor Gott. Gott, da muss der Teufel dahinter stecken. Darüber werde ich nächsten Sonntag sprechen. Der Teufel ist los. Gott, da muss der Teufel dahinter stecken. Du hast mir doch klar gesagt, dass ich mich auf den Weg machen soll. Du hast mir doch klar und deutlich gesagt, dass ich zurückgehen soll. Du hast mir doch klar und deutlich gesagt, was ich tun soll. Und warum jetzt so ein Desaster? Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt eigentlich der Knüller und das Ziel der Geschichte. Als er im tiefsten Loch steckt, kommt Gott zu ihm, aber eigenartigerweise als Feind, der mit ihm kämpft. Das passt überhaupt nicht in unser Gottesbild, dass sich Gott uns entgegenstellt und uns zum Kampf herausfordert. 1. Mose 32, 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Jakob sieht, wie jemand kommt und wieder die Fäuste hebt und sagt, hey, komm, ab auf die Beine und lass uns mal hier richtig eins auskämpfen. Los, Jakob, kämpfe! Und wenn einer jemals Grund hatte, aufzugeben, dann Jakob. Er war so tief am Boden, wie ein Mensch nur sein kann. Und anstelle eines aufmunternden Wortes von Gott hört er, Jakob, kämpfe! Und vielleicht sagt dir das Gott heute Morgen gerade. Vielleicht sagt dir Gott heute Morgen, hey, kämpfe, steh auf und kämpfe, steh auf und kämpfe. Gott kommt nicht immer mit ausgestreckten Armen und nimmt uns in die Arme und kuschelt uns und wiegt uns nach links und rechts und sagt, wird schon alles werden und mach mal schön deine Augen zu und wenn du sie aufmachst, dann hast du deine Arbeitsstelle wieder und deine Frau ist wieder freundlich und du musst es dich nicht ändern, sondern ich mach das alles für dich. So läuft das ehrlich tatsächlich nicht. Sondern Jakob sagt, Gott sagt, hey, steh auf, und kämpfe, kämpfe, kämpfe. Wo lag denn das Problem von Jakob? Jakobs Problem war nicht Esau, sondern Jakobs Problem war seine Verzagtheit, seine Mutlosigkeit seiner Zukunft gegenüber. Nach dem Motto, meine Ehe geht gerade den Bach runter, was soll ich tun? Meine Arbeit ist blöd, was soll ich tun machen? Ich werde älter, mir tun die Knochen weh, ist eben so. Das ist immer ergeben. Und dann sagen wir noch ganz fromm, Gott macht da was draus. Und Gott steht da und sagt dir heute Morgen, steh auf und kämpfe. Aber kämpfe nicht für dich, sondern kämpfe für Gottes Plan in deinem Leben. Kämpfe für Gottes Plan in deinem Leben. Denke über deine Arbeitsstelle nach, was Gottes Plan an der Stelle sein kann. Denke an deine Familie. Und Gottes Plan ist nicht, dass Familie und Ehe auseinanderbricht. Steh auf und kämpfe. Ein guter Boxtrainer, was macht der, um den anderen stark zu machen? Er wird ihn richtig starken in den Ring stecken. Es ist doch völlig blöd, wenn man pausenlos gegen Leute kämpft, die sowieso schwächer sind. Man wird nicht stärker. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein guter Boxtrainer wird einen richtigen Kerl da reinpacken, gibt vielleicht ein blaues Auge und eine rote Nase und eine Beule. Aber der andere, der Knabe, der lieber rausspringen würde aus dem Boxkampf, der hat gelernt, was es bedeutet zu kämpfen und Muskeln zu zeigen und zu merken, hey, ich bin wer, ich kann aufstehen und ich kann kämpfen. So viele Christen beten den ganzen lieben langen Tag um Bewahrung. Bloß kein Problem, dass alle Menschen freundlich sind und alle lieb sind. Bist du leider auch nicht. Du bist, glaube ich, auch nicht immer lieb und immer freundlich, aber dein Chef soll immer nett und freundlich sein. Du bist nicht immer verständnisvoll, aber alle Leute sollen verständnisvoll sein für dich. Du bist nicht immer voller Geduld, aber alle anderen Menschen sollen dir gegenüber geduldig sein. Du siehst nicht die Not des anderen Menschen, aber alle anderen Leute sollen sehen, wie es dir geht und dir entsprechend begegnen. Wir sind wirklich eigenartig drauf. Gott sagt uns heute Morgen, steh auf und kämpfe für Gottes Plan in deinem Leben. Wenn Gott einen findet, der nach den Segnungen Gottes hungert, dann stellt er ihn in den Ring. Eine interessante Frage, ist deine unangenehme Situation vielleicht Gottes Trainingsmaßnahme? Gottes Trainingsmaßnahme für dich. Du denkst vielleicht, hey Gott, wo bist du? Warum ist meine Situation so blöd? Warum ist die Situation so schwierig? Hast du mich verlassen? Und Gott sagt dir heute Morgen, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich dich verlassen habe? Du, ich bin bei dir, aber ich bin momentan gerade dabei, dir beizubringen, dass du aufstehst und dass du mal Muskeln trainierst, dass du Glauben trainierst, dass du Vertrauen trainierst, dass du mich kennenlernst in meiner Stärke und in meiner Macht. Wie das geht, sage ich euch nächsten Sonntag. Amen. War jetzt für mich auch ein bisschen überraschend, das Ende. Aber so kommt es wirklich.